Ja, ich muss es einfach regelmäßig machen. Dann profitiere ich davon. Aber ich darf mir nicht erwarten, dass ich jedes Mal irgendwie eine spektakuläre Wirkung durch die Anwendung habe. Und bei diesem Nahinfrarotbereich, der ist halt überhaupt nicht spektakulär. Aber er ist zum Beispiel total wichtig, um unsere Augen gesund zu halten bis ins hohe Alter, um den Energiehaushalt zu stabilisieren, um die Antioxidantienpegel in einem optimalen Level zu halten.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer, und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Herzlich willkommen an alle Zuhörer, Zuhörerinnen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute habe ich die Ehre, den Dr. Alexander Wunsch bei mir oder bei uns im Podcast zu haben. Alexander, du bist Arzt, Lichtbiologe, Autor. Wir haben eben schon gescherzt, dass du auch Opa bist. Du bist Erfinder. Du hast, glaube ich, so einige Titel und dementsprechend hast du viel zu erzählen. Ich freue mich sehr auf das Kommende. Hast du Lust, dich einmal mal kurz vorzustellen, wer du bist?
Ja, Johannes, schön, dass ich hier sein kann. Du hast ja schon einiges zu mir jetzt gesagt. Ich glaube, ich bin fasziniert vom Licht und ich bin fasziniert von Frequenzen. Und angefangen hat meine Reise in das Reich der Schwingungen so eigentlich direkt nach meinem Medizinstudium. Das liegt dann auch schon, ich darf gar nicht so wirklich drüber nachdenken, aber über 3 Jahrzehnte zurück. Und seit, ich weiß nicht, 35 Jahren oder so, ist eigentlich mein Hauptthema Farben, Töne, Schwingungen. Das klingt jetzt vielleicht eher ein bisschen esoterisch, aber ich habe mehr so den wissenschaftlichen Ansatz. Vibrational Medicine, wird man im englischen Sprachraum sagen. Also alles, was praktisch auf der Anwendung von Frequenzen beruht. Und da gehört halt das Licht genauso dazu wie jetzt Klänge, wie das Thema Elektrosmog. Ja, eigentlich biophysikalische Medizin. Das heißt, das Ausstellen von Rezepten war damals eben nicht das, was ich am liebsten machen wollte, sondern mich haben interessiert Methoden, die auf der biophysikalischen Grundlage beruhen. Und das findet ja auch seinen Ausdruck, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel unser Nervensystem oder jede Zelle funktioniert auf sowohl biophysikalischen als auch biochemischen Prozessen. Und das, dieses etwas unterentwickelte Gebiet der Biophysik zu erforschen, das hat mich damals angetrieben. Und angefangen hat das Ganze mit einem Gerät, Brainman, damals war der Walkman irgendwie en vogue, und dann haben wir unser Gerät halt Brainman genannt. Das ist so ein kleines Teil, wo man mit Ohrclip-Elektroden ganz bestimmte Frequenzen aus dem Hirnwellenbereich auf das System, aufs Gehirn gibt, mehr oder weniger, und damit ja Schlaf verbessern kann, das Lernen optimieren kann, die Merkfähigkeit und so weiter. Also das war quasi der erste Schritt in dieses Frequenzuniversum. Und dann bin ich nach und nach über die Musikeffekte. Ich war dann mit meinem Gerät auf irgendwelchen Kongressen und habe da zum Beispiel auch Menschen getroffen, die mit Stimmgabeln gearbeitet haben oder mit Klangschalen gearbeitet haben, indem sie die Klangschalen auf den Körper auflegen. Und das fand ich eine extrem beeindruckende Wirkung. Dann habe ich mir die erste Klangliege selbst gebaut damals, auf die man sich drauflegen kann und am gesamten Körper von den Bässen beliebiger Musik massiert wird. Und irgendwann kamen dann halt die Farben dazu und da habe ich mich zuerst auf den sichtbaren Bereich konzentriert, also auf das Regenbogenspektrum, Chromotherapie nach Dinscher. Und das ist relativ schlecht wissenschaftlich erforscht, weil zum Beispiel seit dem Flexner-Report in den 1920er Jahren diese ganzen biophysikalischen Methoden quasi hinten runtergefallen sind, weil es da zu einer Fokussierung auf pharmazeutische Produkte, Biochemie, Doppelblindstudien, Placebo-Effekt, placebo-kontrollierte Studien gelegt wurde. Und sowas wie Farbtherapie, also die Bestrahlung des Körpers mit farbigem Licht, das kann man eben sehr schlecht doppelblind, placebo-kontrolliert untersuchen. Und da wurden halt die Weichen gestellt, im Prinzip vor über 100 Jahren, dass eine Betonung auf die Biochemie stattgefunden hat. Und ich wiederum habe halt nach Evidenzen gesucht, warum zum Beispiel verschiedene Farben ihre Wirkungen entfalten. Das habe ich selbst bei mir erlebt in der Werkstatt. Wenn ich irgendwas gebaut habe, habe ich immer mal wieder mit einem Lötkolben gearbeitet und mich dann auch mal verbrannt. Und so eine Verbrennung, wenn man sie mit farbigem Licht, mit dem richtigen farbigen Licht behandelt, dann kann man zuschauen, wie das heilt. Und zwar komplikationslos in den allermeisten Fällen. Insofern Erfahrungen hatte ich damals schon sammeln können. Und dann war ich halt auch in den wissenschaftlichen Datenbanken unterwegs und bin dann auf die Photobiomodulation bzw. Low-Level-Laser oder Lichttherapie gestoßen. Und später habe ich mich dann auch noch in das Thema der UV-Biologie vertieft. Das heißt, ich habe halt in dem elektromagnetischen Spektrum bei den ganz langsamen Hirnwellenfrequenzen angefangen und habe mich dann mehr oder weniger sukzessive nach oben gearbeitet zu den höchsten Wellenlängen, die wir als Menschen dann auch brauchen, um unsere Gesundheit aufrechtzuerhalten. UV-Licht, Nahinfrarotlicht, sichtbares Licht. Und genau, das ist so im Prinzip meine Journey gewesen in das Reich der Vibrations und Frequenzen.
Ja, super. Ich habe so viele Fragen. Ich muss, glaube ich, so ein bisschen gucken, dass ich jetzt den richtigen Einstieg finde, weil ich glaube, da hast du schon einfach unwahrscheinlich viel Spannendes, glaube ich, auch schon mitgeteilt, ne? Sowohl ich ganz allgemein, glaube ich, auf physikalischer Ebene, aber natürlich auch für die menschliche Gesundheit, ne? Wir versuchen ja immer so ein bisschen die Brücke bei uns im Podcast zu schlagen. Naja, was ist denn eigentlich das, was wirklich für die Gesundheit oder fürs Wohlbefinden oder vielleicht auch für die Glücklichkeit wichtig ist? Und mein Gefühl ist, dass man da an Licht nicht vorbeikommt, ne? Und ich glaube, dass du das auch gerade so bestätigt hast. Aber hast du Lust, nochmal einmal vielleicht so ein bisschen die Grundlagen zu legen? Also, ne, vielleicht ganz simpel, aber was ist Licht und was sind denn eigentlich auch die Wirkweisen auf unseren menschlichen Körper? Weil ich glaube, es ist ein so verzerrtes Thema. Ne? Wir haben Röntgenstrahlung, wir haben, wie du schon gerade, UV, Nahinfrarot, Rotlicht, wir haben Farblicht und wie wirken diese verschiedenen Bereiche eigentlich auf uns?
Eins vorweg vielleicht noch, mein Motto war und ist Lux agitat molem. Also das Licht bewegt die Materie. Und das ist aus dem lateinischen mens agitat molem, der Geist bewegt die Materie, abgeleitet. Und das beschreibt eigentlich am besten, welche Rolle Licht eigentlich spielt. Die Materie, aus der alles um uns herum besteht, wir auch selber bestehen ja aus diesen Materiestückchen, aus den Atomen. Und die kommunizieren und wechselwirken über Licht, über elektromagnetische Strahlung und insbesondere über den Bereich des Lichts. Und es ist sicherlich kein Zufall, sondern im Rahmen der Evolution absolut sinnvoll, dass unsere Augen diesen Spektralbereich der Regenbogenfarben erkennen können. Die Haut zum Beispiel hat ein wesentliches wesentlich breitbandigeres Empfängerspektrum. Die Haut kann spezifisch auf UV-Licht reagieren, macht sogar Unterschiede zwischen UVA und UVB. Im einen Fall, UVB, wird Vitamin D gebildet. Bei UVA kommt es zu Hautschutzmechanismen, zum Beispiel diese Sofortbräunung. Aber das ist nur ein kleiner Teil der kompletten Wirkung, die jetzt in dem photochemischen Bereich stattfinden. Photochemisch UV und thermisch im Prinzip, also Temperatur zugeordnet, hätten wir dann die langwellige Strahlung im Infrarotbereich, insbesondere Infrarot B und C. Und in der Lichtforschung war es im Prinzip so, dass die Wissenschaftler ihr Hauptaugenmerk auf die photochemischen Effekte gelegt haben. Das heißt, mit UVB-Strahlung kann man innerhalb, wenn sie stark genug ist, kürzester Zeit Sonnenbrand herbeiführen. Und das war natürlich wesentlich plakativer und, sagen wir mal, spektakulärer als das, was man mit dem Infrarotlicht erreichen kann oder mit sichtbarem Licht, mit irgendwelchem farbigen Licht. Aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, Licht teilt sich vom Grün, das praktisch das Zentrum des sichtbaren Lichts, das Zentrum des Regenbogens darstellt, zum kurzwelligen Anteil in eher photochemische Effekte auf und zum langwelligen eher zu in photothermische Effekte. Also im einen Fall beim Infrarot zum Beispiel werden Moleküle bewegt und wenn ich heißer macht, dann reagieren die Moleküle oder die Atome schneller. Da habe ich also was mit der Reaktionsdynamik zu tun. Und im Bereich vom kurzwelligen, vom UV, aber auch Violett, High Energy Visible Light, Blau, Indigo, Violett. In dem Bereich haben wir halt dann photochemische Effekte, dass bestimmte Reaktionen quasi getriggert werden. Und was in unserem Körper passiert und ständig passieren muss in den Zellen, ist, dass eben die richtigen Moleküle zusammengeführt werden. Und wenn sie sich dann treffen, müssen sie halt chemisch reagieren. Ansonsten passiert nichts. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir haben in jeder lebenden Zelle in unserem Körper circa 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde, dann lässt sich das eigentlich idealerweise mit Licht, mit einer Art Lichthaushalt zusammenführen, weil die meisten dieser chemischen Reaktionen gehen halt mit der Aufnahme oder mit der Abgabe von Lichtquanten oder Photonen einher. Und das wäre also ein Aspekt, dass halt genau in dem Bereich, der unserem Auge als farbiges Licht erscheint, haben wir gleichzeitig motorische Effekte, also Molekülbewegungseffekte und photochemische Effekte. Nur ist es halt wie so ein Schieberegler. Also je weiter ich den Schieberegler in Richtung der kurzwelligen Strahlung, UV-Strahlung schiebe, umso mehr überwiegt sozusagen dieser photochemische Effekt. Und auf der anderen Seite, auf der langwelligen Seite des Spektrums, überwiegt dann der motorische, der photomotorische, würde ich jetzt mal sagen, Effekt. Und das ist halt das Besondere an diesem Spektrum, dass wir beide Effekte regulieren können durch bestimmte Wellenlängen aus dem Bereich des sichtbaren Lichtes. Und wahrscheinlich ist es halt so, dass wir diesen Bereich des sichtbaren Lichtes mit unseren Augen überhaupt nur erkennen können, weil der eben solche, sage ich mal, Nebenwirkungen hat, im Sinne von Reaktionscharakteristik auf chemischer Ebene. Aber wir können eigentlich jede Ebene betrachten, die physikalische Ebene, die chemische Ebene, die atomare Ebene, die zelluläre Ebene, die Organebene, auf jeder dieser Ebenen unserer Existenz hat das Licht einen spezifischen Effekt. Und diese Effekte könnte man jetzt mal ganz grob einteilen in das, was das kurzwellige Licht macht. Das verändert chemisch und erzeugt Sauerstoffradikale. Und sehr viele Lichtreaktionen sind sauerstoffradikal gebunden oder werden über Sauerstoffradikalkonzentrationen vermittelt, zum Beispiel die Bräunung der Haut. Und auf der anderen Seite haben wir, also auf der kurzwelligen Seite, haben wir eher so eine Art zellulären Stress. Und auf der langwelligen Seite haben wir zelluläre Reparatur. Und in der Natur, das Licht, was uns da begegnet, das zeichnet sich im Prinzip dadurch aus, dass es immer well balanced, also wohl dosiert, sowohl diese zellulären Stress- oder Herausforderungseffekte als auch die zellulären Reparatureffekte mit sich bringt. Das kann man in größeren Zyklen betrachten. Tagsüber haben wir den höchsten Anteil an kurzwelliger Strahlung, insbesondere UV. Da kommt es dann zum Beispiel in der Haut eher zu einem Stress, der aber nicht schlecht sein muss, solange das Ganze richtig dosiert ist. Und in der Nacht verschwindet der kurzwellige Anteil, dann dominiert der langwellige Anteil, das Rot- und Nahinfrarot, wenn wir an Feuerspektrum zum Beispiel denken. Und da kommt es dann eben auch zu einer Reparatur und Regeneration des Gewebes. Das wären so die wichtigsten Eigenschaften zum Licht, die ich zum Einstieg mal benennen würde.
Super spannend. Und ich glaube, den Begriff, den ich mir so gemerkt habe und den ich sehr spannend fand, ist, was ich eben Lichthaushalt gesagt. Also wir als Körper haben natürlich unsere Funktionen, sind ja unwahrscheinlich komplex. Und ich glaube, aber auch da gilt es eigentlich ganz klar zu wissen, dass wir sozusagen einen Haushalt haben und der Haushalt muss halt gemacht werden. Und das finde ich eigentlich so spannend, weil ich glaube, das ist gerade gesagt, Licht ist überall, Licht ist allgegenwärtig. Und selbst dann, wenn wir schlafen, spielt trotzdem Licht in irgendeiner Form eine Rolle. War bei mir zum Beispiel nicht klar. Ich weiß zum Beispiel, dass Kerzenlicht abends gut ist, dass sozusagen auch Blaulichtanteile abends vermieden werden sollen. Aber sozusagen auch das langwelligere Licht einen Einfluss hat, ist natürlich total spannend. Ne? Ich glaube, ja.
Wir strahlen ja auch Licht ab.
Ja, genau.
Also Wir haben eine Betriebstemperatur von 37 Grad plus minus. Und dabei handelt es sich um elektromagnetische Strahlung aus dem Infrarot-C-Bereich mit einer Wellenlänge zwischen 8000 und 12000 Nanometer.
Genau.
Und das ist wie bei einem Haushalt, da kommen die frischen Sachen in den Kühlschrank. Da haben wir es dann mit dem kurzwelligen, wenn man den Strahlungshaushalt betrachtet, das, was reinkommt, das ist halt kurzwellig und wird dann im Rahmen dieser ganzen Reaktionsketten in immer langwelligere Strahlung übersetzt. Und irgendwann ist die Strahlung so langwellig, dass sie nicht mehr für irgendwelche Transportvorgänge oder Reaktionen zu triggern dient. Dann haben wir es quasi mit dem Strahlungsabfall zu tun und den muss unser Körper loswerden. Und das macht er in Form dieser Wärmeabstrahlung. Und das kann man also auch thermodynamisch genauso betrachten.
Ja. Naja, ich habe mir, glaube ich, immer mal gesagt, dass wenn du einfach wirklich beide Hände aneinander hältst oder auch einfach, musst du gar nicht reiben, sondern einfach nur so kurz, dann spürt man die Wärme eigentlich schon. Ne? Und ich glaube, wir alle hatten wahrscheinlich mal so Küchenpartys auf engstem Raum. Irgendwie sind ja die Partys immer am besten in der Küche. Aber mit der Zeit, nach einer Stunde, ist die Temperatur halt auch wirklich mal um 1, 2, 3 Grad gestiegen. Ne? Also so viele Menschen da so viel Energie und Wärme abgeben.
Und der Klimatechniker muss mit etwa 150 Watt
pro Meter doch so viel. Rechnen. Okay, ja. Wahnsinn. Naja, ist schon auch ein kleines Heizkraftwerk, was wir da haben. Genau.
Ja.
Fand ich spannend. Wie wirkt denn jetzt oder wie wirken diese verschiedenen Bereiche denn jetzt auf uns Menschen? Ne? Du hast eben schon die Haut angesprochen, die ja sozusagen einen anderen Mechanismus de facto gesehen eingebaut hat im Vergleich zum Auge, ne? Wobei wir sozusagen auch andere Lichtfrequenzen aufnehmen können. Aber welche Wirkweisen hat das Licht bei uns im Körper?
Das ist eine sehr allgemein formulierte Frage. Und im Prinzip habe ich die schon allgemein formuliert beantwortet, dass nämlich ohne Licht der gesamte Zellhaushalt und Zellstoffwechsel in sich zusammenbrechen würde.
Okay, wenn wir vielleicht mal speziell über Mitochondrien reden, um einfach vielleicht mal einen spezielleren Teil uns rauszupicken.
Okay, dann nehmen wir dieses Bild. Das finde ich ansprechend, wenn wir schauen uns eine Zelle an. Mhm. Und die Zelle hat einen Zellkern. Und im Zellkern befinden sich die Informationen. Und das habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Man kann die kurzwellige Strahlung auch quasi der Informationssphäre zuordnen. Also UV-Licht, violettes Licht, das wäre näher an der Information. Und das langwellige Licht, das wäre mehr bei der Energie. Und auch hier haben wir wieder das Energie und Information müssen in irgendeiner Form zusammenwirken. Und während der Zellkern mit der Erbsubstanz der Informationsträger ist, sind die Mitochondrien mit ihrer Aufgabe eher dem Energiehaushalt natürlich zugeordnet. Und jetzt sind die Kraftwerke in den Zellen. Wir haben in jeder Zelle, je nachdem, also nicht in jeder Zelle im Körper übrigens, aber in fast allen Zellarten, außer den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen, haben wir Mitochondrien. Und das, die Anzahl, wenn man so Bilder von Zellen sieht, da kriegt man überhaupt keine Idee, wie viel Mitochondrien in einer Zelle drin stecken. Das sind so etwa 500 bis 2000 Mitos pro Zelle. Und die Mitochondrien sind tendenziell in der Peripherie und die Informationsstorage, die ist also die Serverräume, die sind mehr oder weniger im Inneren, im Zellkern. Und es ist auch logisch, kein Stadtplaner zum Beispiel wird jetzt das Kraftwerk in die Mitte einer Stadt setzen, sondern eher in die Peripherie. Und genau dasselbe passiert halt in der Zelle auch. Und was machen die Mitochondrien? Die erzeugen einmal ATP, also Adenosintriphosphat. Das ist die universelle Energiewährung im Körper. Kein energiebedürftiger Prozess läuft ohne ATP ab. Jeder Mensch produziert etwa so viel ATP am Tag, wie er wiegt. Das ist eine erhebliche Menge. Und würde die ATP-Produktion zum Beispiel durch Kaliumcyanid, also Cyankali-Einnahme, plötzlich gestoppt werden, dann sind noch 15 Sekunden, bevor alles vorbei ist. Also würde mit dem Startschuss bei einem 100-Meter-Lauf die ATP-Produktion stoppen, dann wird man keine, man könnte vielleicht gerade noch die 100 Meter laufen, aber dann wäre Tug. Es ist also eine Substanz, ATP muss ständig neu gebildet werden in so einem Kreisprozess. ADP plus Phosphat wird in so einer Art Turbine in den Mitochondrien zu ATP zusammengepresst, wird dann verbraucht zu ADP und Phosphat und es wird dann wieder zu ATP. Das ist das eine, was die Mitochondrien machen müssen. Das andere ist, dass sie verantwortlich sind für die Wärme. Die, also unsere Körperwärme ist praktisch ein, ja, eigentlich noch nicht mal ein Nebenprodukt, sondern ein weiteres Hauptprodukt der Mitochondrientätigkeit. Und die Mitochondrien verstoffwechseln Sauerstoff und Glucose. Und das Endprodukt ist Wasser und Kohlendioxid plus ATP plus Wärme. Im Prinzip ist es eine Knallgasreaktion, die in ganz kleinen Schritten kultiviert abläuft. Und was Mitochondrien eben auch noch produzieren, etwa 10-15% oder zwischen 5-15% des Sauerstoffs, der hier verbrannt wird bei der Energieproduktion, wird zu Sauerstoffradikalen, Reactive Oxygen Species, umgewandelt. Und die wiederum stehen in einem Crosstalk mehr oder weniger oder dienen als Signalstoffe für den Zellkern. der immer misst, wie viel Sauerstoffradikale, also mitochondrien-spezifische Sauerstoffradikale in der Zelle vorhanden sind. Und wenn eine bestimmte Konzentration überschritten wird, fängt dann die Zellmaschinerie an, vom Zellkern aus gesteuert, Antioxidantien zu bilden, um diese Sauerstoffradikale quasi unschädlich zu machen, dass die nicht irgendwelche wichtigen Zellinhaltsstoffe angreifen. Und damit spielen diese Sauerstoffradikale eine ganz wichtige Rolle für die Energie, für die Regulation der Energieerzeugung und Unschädlichmachung der Abgase, die zwangsläufig bei dieser Energieerzeugung anfallen. So könnte man es, sagen wir mal, mit relativ einfachen Worten versuchen zu formulieren.
Ja, super spannend. Und das Licht selber aktiviert dann die Mitochondrien über die Haut? Oder wie ist dieser Mechanismus?
Naja, die Tina Karu hat so ab den 1970er Jahren Forschungen gemacht mit Zellen, mit Zellkulturen und hat dabei eben herausgefunden, warum zum Beispiel rotes Laserlicht das Haarwachstum verstärkt. Also 1960 hat der Theodore Maiman den Laser entwickelt und damals haben die Fachleute gewitzelt, das ist jetzt mal die erste Lichtquelle, für die es keine Anwendung gibt. Und heute amüsiert uns das natürlich in der Rückschau, wie kurzsichtig die Lichtforscher damals waren oder überhaupt die Wissenschaftler, die Forscher damals waren, denn ohne Laser wird unsere Gesellschaft ja komplett zusammenbrechen. Die Computerkassen werden überfordert, also die Menschen, die dort arbeiten, genauso wie die Telekommunikation auf den Laser angewiesen ist. Und in der Medizin, das ist dann praktisch relativ schnell nach der Entwicklung des Lasers untersucht worden, weil man halt nicht wusste, was macht dieses Laserlicht, erzeugt es vielleicht sogar Krebs. Und da hat dann der Andre Mester Versuche gemacht mit Ratten, denen hat er die Rückenhaare wegrasiert und hat eine Vergleichsstudie gemacht. Also bei der einen Gruppe von Ratten hat er keine Bestrahlung durchgeführt, bei der anderen Gruppe von Ratten hat er die nackte Haut am Rücken mit dem Laserlicht illuminiert. Und dabei hat er halt festgestellt, dass die Haare bei den Ratten, die er mit Laserlicht bestrahlt hat, viel schneller nachgewachsen sind. Dass also in irgendeiner Form dieses kalte Rotlicht den Stoffwechsel zu fördern scheint. Und das war quasi dann die Initialzündung, diese Erkenntnis. A, Laserlicht macht keinen Krebs. Laserlicht ist ziemlich gutmütig. Das heißt, wenn man es nicht übertreibt, ist es für das Gewebe kein Problem. Und das Laserlicht ist in der Lage, auf den Stoffwechsel positiv einzuwirken. Und daraufhin hat dann die Tina Karu nach den Mechanismen geforscht. Was macht das Laserlicht oder was machen diese Lichtquellen eigentlich genau? Und hat dabei festgestellt, dass verschiedene Enzyme, insbesondere die Cytochrom-C-Oxidase in den Mitochondrien, dass die im Rotbereich und im Nahinfrarotbereich auf 4 Wellenlängen Licht absorbiert. Und wenn sie diesen 4 Wellenlängenbereichen die Zelle stimuliert, dass die dann besser performt, dass dann zum Beispiel ATP verstärkt ausgeschüttet wird oder produziert wird. Und das ist das, was dann letzten Endes gemündet hat in der Rotlichtanwendung, also in der Anwendung von kaltem Rotlicht, wie wir sie heute in Form von Photobiomodulation oder Low-Level-Light-Therapy kennen.
Ja, faszinierend. Ne? Also ich glaube, wie viele Jahre das schon zurückgeht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Rotlichttherapie oder kaltes Rotlicht steht irgendwie noch so in den Startschuhen in Deutschland. Ne? Also ich glaube, das hat einfach unwahrscheinlich lange gedauert, gefühlt, glaube ich, bis es irgendwie etwas mehr Mainstream wurde und vielleicht auch mehr Anwendung gefunden hat. Ne? Also ich kenne wenig Leute, die sich damit auskennen. Und wir sind ja doch irgendwie schon in so einer kleinen Wellness-Nische. Und selbst dort, das ist, glaube ich, einfach, sind viele Mythen und viel Unklarheit, was das Thema angeht.
Also in der, ich glaube, in der Biohacker-Szene ist die Photobiomodulation durchaus ein Thema, aber das ist natürlich auch wiederum eine Bewegung, die jetzt nicht flächendeckend das Gros der Bevölkerung erreicht hat.
Ja.
Aktuell. Aber ein Problem bei der Photobiomodulation ist die Art, also wenn man mal anschaut, was Photobiomodulation bedeutet. Es bedeutet eben nicht Photostimulation oder auch bedeutet es nicht Photodeprivation, also dass ich Prozesse jetzt stimuliere oder unterdrücke, sondern dass ich Prozesse moduliere. Und das heißt im Prinzip, Überfunktionen werden gedämpft und Unterfunktionen werden stimuliert. Und das muss man sich halt zum Beispiel genau überlegen, wenn man Studien macht, um die Wirkung der Photobiomodulation nachzuweisen, dann muss man im Prinzip wissen, ob das, was man jetzt behandelt, ob es sich dabei um eine Unterfunktion oder um eine Überfunktion handelt. Oder was halt immer ein großes Problem bei Studien ist, wenn ich es mit gesunden Menschen mache, dann sind die wahrscheinlich schon relativ ausgeglichen in ihren Biofunktionen und dann kriege ich bei der Studie relativ wenig raus. Wenn man aber zum Beispiel jetzt Gruppen untersucht, wo es um Wundheilungsstörungen geht, das sind dann die Ergebnisse eindeutig. Das heißt, immer dann, wenn der Organismus schon ziemlich in Unordnung geraten ist, dann greift die Photobiomodulation deutlich klarer und eindeutiger, als wenn man jetzt bei Gesunden damit arbeitet.
Ja, gut, das macht natürlich.
Profitieren tut eigentlich jeder davon, weil man damit die Antioxidantien eben nicht auf eine Art erhöht, wie ich das jetzt zum Beispiel mit Nahrungsergänzungsmitteln mache, sondern die Antioxidantien, die jetzt durch Photobiomodulation gebildet werden, entstehen ja genau dort, wo sie auch gebraucht werden. Und löschen zum Beispiel dadurch auch keine Wirkungen aus, die vielleicht sogar erwünscht wären, die durch Sauerstoffradikale vermittelt werden. Also wenn ich zum Beispiel an die Bräunungsreaktion in der Haut denke, wenn ich da zu viel Antioxidantien intus habe, dann kommen diese Trainingsfunktionen für die Haut überhaupt nicht zum Greifen. Oder wenn jemand Leistungssport macht und möchte halt Muskelaufbau erreichen und nimmt vorher zu viel Antioxidantien zu sich, dann kommt es nicht zu dem gewünschten Trainingseffekt, weil die Signalstoffe weggefangen werden, bevor sie überhaupt ihr Signal übertragen konnten. Und ja, das ist halt ein großer Vorteil bei der photobiomodulationsinduzierten Antioxidantienbildung, dass das quasi immer im Rahmen der Körperintelligenz passiert. Nur muss ich das wissen, dass ich vielleicht weniger spektakuläre Wirkungen habe, als wenn ich ins Solarium gehe und nach 10 Minuten schon sehe, dass ich eine braunere Haut bekommen habe. Also das ist einfach, was erwarte ich mir davon? Und jemand, der mit diesem kalten Rotlicht und Nahinfrarot arbeitet, der muss sich halt auch einfach darauf einstellen, dass die Wirkung jetzt nicht von irgendwelchen direkt spürbaren Effekten her ausgeht oder an denen festzumachen ist, sondern dass man einfach dann kopfgesteuert entscheiden muss, ja, ich muss es einfach regelmäßig machen, dann profitiere ich davon. Aber ich darf mir nicht erwarten, dass ich jedes Mal irgendwie eine spektakuläre Wirkung durch die Anwendung habe. Also es ist zum Beispiel bei einer Sauna anders, da setze ich mich rein und da wird es warm, fange ich an zu schwitzen und das ist eindeutig. Und bei diesem Nahinfrarotbereich, der ist halt überhaupt nicht spektakulär. Aber er ist zum Beispiel total wichtig, um unsere Augen gesund zu halten bis ins hohe Alter, um den Energiehaushalt zu stabilisieren, um die Antioxidantienpegel in einem optimalen Level zu halten. Und wir leben, und das ist ja ein Thema, das ich lange bearbeitet habe, im Zusammenhang mit dem Glühlampenverbot oder der Ausphasung der Glühlampe. Wir leben halt heute unter Bedingungen, dass fast jeder Nahinfrarotmangel hat. Wenn wir uns das Nahinfrarot anschauen, das ist also der Bereich, der sich direkt an das langwellige Rot anschließt. Man spürt ihn nicht direkt, man spürt ihn nicht als Wärme. Also wenn ich jetzt eine Fernbedienung, Fernseherfernbedienung, die hat so eine Leuchtdiode vorne drin, wenn ich da genau reinschaue, sehe ich die vielleicht im Dunkeln so ein bisschen rötlich leuchten. Und das ist Nahinfrarot. Wenn ich mir das an die Lippe halte, wird es nicht warm. Also das ist so der am meisten unterschätzte Wellenlängenbereich, der im Tageslicht, Moment, springt gerade meine Solaranlage an, die geht gleich wieder aus. Ich hoffe, dass man das nicht allzu störend hört.
Nee, hört man nicht.
Im Tageslicht habe ich über 40% der gesamten Energie im Nahinfrarotbereich oder im Tageslicht, noch nicht mal Sonnenlicht, sondern einfach globales Spektrum. Und sobald ich jetzt in den Innenraum gehe, habe ich früher, als die Glühlampe als Lichtquelle verwendet wurde, sogar mehr als diese 40% an Nahinfrarot gehabt. Und durch die Verwendung von LEDs habe ich jetzt praktisch null, weil LEDs nur deswegen so effizient sind, weil sie halt im Nahinfrarotbereich nichts abstrahlen. Und dann kommt noch dazu, dass im Rahmen der Gebäudeenergieeffizienz mittlerweile hauptsächlich Fenster verbaut werden, die den Nahinfrarotanteil sehr effektiv wegfiltern, um die Klimaanlagen in den Innenräumen, in den Gebäuden zu entlasten. Weil das Nahinfrarot im Innenraum, wenn es dann auf Oberflächen trifft, doch in Wärmestrahlung, die zur Erhitzung des Raums beiträgt, umgewandelt wird. Das ist so ein klassischer Effekt, wie man bei einem Gewächshaus auch hat. Licht kommt rein durchs Glas und wird umgewandelt in langwelligeres, also in Wärmestrahlung, und die kann dann durchs Glas nicht mehr raus. Und um diesen Aufheizeffekt zu vermeiden, werden heute hauptsächlich energieeffiziente Fenster verbaut, die das Nahinfrarot teilweise fast komplett wegfiltern. Das heißt, die meisten Menschen leben heute in einem Nahinfrarotmangelzustand. Und insofern, es ist ähnlich wie beim Vitamin D-Mangel, wenn man nichts dagegen tut, weil man weiß, wie wichtig das Vitamin D ist, dann entwickelt man halt im Laufe der Jahre einen Mangel, der aber auch nicht sofort als Problem, als gesundheitliches Problem in Erscheinung tritt. Und mit dem Nahinfrarot erwarte ich eigentlich eine ähnliche Entwicklung, dass es noch eine Weile dauern wird, bis die Menschen das dann auch voll akzeptiert und integriert haben, dass eben wir als Menschen im Prinzip für das volle Spektrum gemacht sind, dass wenn wir da irgendwas wegnehmen, dass das zwar dann für die Energieeffizienzberechnungen gut ist, aber für unsere Gesundheit eben schlecht.
Ja, Wahnsinn. Für mich ist es nicht neu, weil ich sozusagen viel sehe, dass vor Nahinfrarot gewarnt wird. Ne? Also ich glaube, mittlerweile gibt es Dutzende Sonnencreme-Anbieter, die vor Nahinfrarot warnen. Wir machen ja sowohl kalte Rotlichttherapie als auch Infrarotsaunen, wie du weißt. Und wir haben sozusagen regelmäßig auch mit irgendwelchen Mitbewerbern zu tun, die sozusagen halt Angst davor spüren, dass Nahinfrarot Krebs erzeuge. Also, und das finde ich, also A, macht es vor allem also sozusagen selbst als Laie, weißt du, wenn man kein Lichtbiologe ist und kein Arzt der Gesundheit ist, macht das schon, finde ich, alleine keinen Sinn, wenn man versteht, dass das Sonnenlicht zu fast 50% aus Nahinfrarotlicht besteht, ungefähr, glaube ich. Aber also, wie würdest du das beantworten, wenn ich jetzt der Advocat Diaboli bin und sage, naja, aber hey, guck mal hier, das erzeugt doch Krebs. Also, weil ich, Mich frustriert es, bin ich ganz offen. Also für mich ist es so weit weg von der Realität, aber wie würdest du das als Experte beantworten?
Ich musste mich natürlich ausgiebig und ausführlich mit dieser Richtung befassen. Und da muss man zum einen sehen, dass die Forscher, die diese Studien veröffentlicht haben oder diese Papers veröffentlicht haben, dass die sehr nah an der Kosmetikindustrie sind. Und da geht es in erster Linie um den Sonnenschutz. Und die haben sich Folgendes überlegt. Wenn ich jetzt mit effektiven Sonnenschutzfaktoren, also mit Sonnencremes, die Menschen in die Lage versetzt, sich 12 Stunden in die Mittagssonne zu legen. Was passiert denn dann mit den anderen Strahlungsanteilen? Haben die vielleicht auch einen Effekt? Jetzt hat das Ganze sowieso schon mal den Fehler, dass es nirgendwo auf der Welt 12 Stunden Mittagssonne am Stück gibt. Das ist aber das, wovon die Forscher bei diesen Untersuchungen ausgegangen sind. Und erst bei sehr hohen Dosierungen, die tatsächlich eben diesen 2 Stunden Intensität am Tag, wenn die Sonne am höchsten steht, entsprechen, wenn man das extrapoliert auf 10 oder 12 Stunden, dann kommt man für den Nahinfrarotanteil auf Intensitäten oder auf Dosierungen, die dann tatsächlich messbar die Sauerstoffradikalbildung in der Haut verstärken. Jetzt haben wir aber vorhin schon mal kurz angerissen, dass die Energieproduktion in den Mitochondrien mit Sauerstoffradikalbildung einhergeht. Und es gibt eine Grafik, die muss man sich genau betrachten. Da ist eben wellenlängenabhängig die Sauerstoffradikalbildung gemessen worden. Und da sieht man eben tatsächlich, die höchste Sauerstoffradikalbildung ist im UVA-Bereich. Und es fällt dann zum Grün hin fast auf Null ab, um dann aber im Rotbereich bei 630 Nanometer und 670 Nanometer wieder so kleine Peaks zu zeigen. Und diese kleinen Peaks werden halt von den Protagonisten der Kosmetikindustrie, die für einen Sauerstoffradikalschutz beziehungsweise auch Nahinfrarotschutz sich einsetzen, als Indikator für eine potenzielle Hautschädigung herangezogen. Es sind jetzt aber genau dort an der Stelle diese Peaks, an den Stellen, an denen die Tina Karu halt den Photobiomodulationseffekt, also das Ankurbeln der Mitochondrientätigkeit festgestellt hat. Also das ist in dem Bereich deckungsgleich. Schade ist, dass diese Kurve, auf die ich mich jetzt da, diese Ross-Kurve, Sauerstoffradikalbildungskurve, nicht weitergeführt wurde tatsächlich in den Nahinfrarotbereich. Denn wenn man dort jetzt wieder dieselben Wellenlängen, wie man sie aus der Photobiomodulation kennt, finden würde, also 2 von den 4 Wellenlängen sind schon mal deckungsgleich, hätte man ein bisschen weiter gemessen, dann hätte man wahrscheinlich festgestellt, die anderen beiden sind auch deckungsgleich. Also auch da hätte man dann wieder eine Sauerstoffradikalbildung, die auf eine verstärkte Energieproduktion zurückzuführen sind, die dann ja in einem zweiten Schritt, in einer zweiten Phase sogar zu einer überschießenden Antioxidantienbildung führen. Sodass das, was jetzt die Kosmetikindustrie da machen will, nämlich Antioxidantien der Haut zuzuführen, im Prinzip ja kontraproduktiv ist, weil die normalen, also wenn ich die Sauerstoffradikale von den Mitochondrien, die als Signalmoleküle wirken, wenn ich die wegfange, dann kann die Zelle sich gar nicht eigenständig auf diese Sauerstoffradikalanstiege einstellen. Und was halt zum Beispiel dem gegenübersteht, es gibt Versuche, die hat beispielsweise der Daniel Barolet gemacht, die zeigen, dass wenn ich vor einer Exposition mit UV-Licht die Haut mit Rot- und Nahinfrarot bestrahle, dass die Haut die Sauerstoffradikale quasi besser verträgt, die durch UV erzeugt werden. Also im normalen Tagesablauf habe ich ja zuerst das Nahinfrarot und das Rotlicht und erst zur Tagesmitte kommen dann die aggressiven UV-Anteile dazu. Und das Rotlicht wirkt da in Form von einem Preconditioning einerseits und kann auch für die Nachbehandlung, also für die schnellere Hautregeneration verwendet werden. Das heißt also, in den richtigen, in den vernünftigen Dosierungen, die jetzt, sagen wir mal, wenn jemand mit Sonnencreme ausgestattet 3 Stunden sich in die Sonne knallt, droht trotzdem noch keine Gefahr von dem Nahinfrarot. Erst wenn man das Nahinfrarot extrem hoch dosiert, kann man dann auch solche Veränderungen zeigen. Und du merkst, die Antwort auf die Frage ist komplex. Und deswegen immer dann, wenn so eine plakative Behauptung kommt, und man muss dann wirklich weit ausholen, um zu erklären, warum das so eigentlich gar nicht anwendbar ist oder vielleicht auch kaum eine Praxisrelevanz hat, dann wird es schwierig. Also die argumentieren zum Beispiel auch noch über Matrix-Metalloproteinasen. Da geht es dann um die Fähigkeit eben, dass das rote Licht Kollagenfasern irgendwie zerstört oder abbaut. Klar, das ist ein Prozess, den kann man nachweisen, aber der hängt halt auch wieder mit der verstärkten Fibroblastentätigkeit zusammen. Rotes Licht stimuliert auch die Fibroblasten. Und bevor Fibroblasten, die sind für die Kollagenproduktion verantwortlich, bevor die jetzt anfangen, frisches Kollagen ins Gewebe rein zu stricken oder rein zu weben, müssen halt erstmal Kollagenknäuel, die ungeordnet sind, also kaputtes, verfilztes Kollagen, das muss man erstmal weggeräumt werden. Und dazu braucht man dann halt die Matrix-Metalloproteinasen. Und im normalen Prozess steigen die halt unter Rotlicht erstmal an, damit quasi das Gewebe aufgeräumt wird, bevor man neue geordnete Strukturen hineinbaut. Und da ist halt immer das Problem in der Forschung, wenn wir bei sowas Komplexem wie 100.000 chemischen Reaktionen pro Sekunde in einer Zelle schon an unsere Vorstellungsgrenzen stoßen. Diese ganzen Prozesse, Fibroblasten, Kollagenbildung und so weiter, das baut ja alles auf zellulärer Tätigkeit auf. Das heißt, es sind dann Metafunktionen dieser Basis. Funktionen, die wir da jetzt betrachtet haben. Und wenn ich halt das Ganze nicht in der Gesamtheit betrachte, dann komme ich unter Umständen zu falschen Schlüssen. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt die meisten Geräte für die Photobiomodulation, also die guten Geräte, würde ich jetzt mal sagen, die befinden sich in so einem Bereich, dass man sagen kann, das ist ungefähr das, was uns das Tageslicht oder das Sonnenlicht produziert. Und ohne jetzt so ein Photobiomodulationsgerät verwende ich vielleicht 10, 15, 20 Minuten.
Genau.
Also niemand wird sich oder sollte, das würde ich niemandem raten, dass ich jetzt 5 Stunden praktisch drunter zu legen.
Ja.
Genauso wie ich niemandem raten würde, sich mit Sonnencreme einzuschmieren und 5 Stunden in die Sonne zu knallen.
Also, die Dosis macht das Gift, ne?
Ich glaub, daran Dosis macht das Gift. Und man kann halt Licht beliebig konzentrieren. Das kann man gerade am Laser gut zeigen. Ich kann mit dem Laser Wundheilung hervorrufen. Wenn ich ihn aber stark genug mache, kann ich damit Stahl schneiden und schweißen und so weiter. Und was halt, was den wenigsten Menschen irgendwie beim im Zusammenhang mit dem Licht so richtig einleuchtet, ist, dass die Überdosierung problematischer ist, als wenn man zu wenig dosiert hat.
Das war Teil 1 des Interviews mit Dr. Alexander Wunsch, einem der führenden Lichtbiologen Deutschlands. In dem zweiten Teil des Interviews, welcher bereits nächste Woche rauskommen wird, führe ich natürlich die Unterhaltung mit dem Dr. Alexander Wunsch fort. Wir tauchen dort auch nochmal vermehrt in das Thema des Nahinfrarots ein. Nahinfrarot ist eben Teil des Sonnenlichtes. Es wird aber auch vor allem von Sonnenschutzanbietern davor gewarnt. Es wird in Infrarotkabinen oder auch in der Rotlichttherapie zwecks Photobiomodulation eingesetzt und ist daher recht umstritten. Wir schauen uns das Thema mal genauer an, erkunden sozusagen mögliche Nutzfälle, mögliche Vorteile, aber natürlich auch gewisse Risiken und Limitationen. Von daher, schalte gerne ein, ich freue mich auf bald. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.